ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Romy Hiller.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Steuern, Arbeitsmarkt, Bürokratieabbau, das sind einige der Themen, über die der Koalitionsausschuss heute in Berlin berät. Bundeskanzler Merz sprach von einem Reformprozess, der zwar gut vorbereitet, aber noch nicht abgeschlossen sei. Und die Erwartungen sind von allen Seiten hoch. In einer Reihe von Fragen lagen Union und SPD zuletzt noch auseinander.
Lars Klingbeil, als er heute kommt, hat er etwas mitgebracht. Beispielrechnungen, verschiedene Varianten für eine Steuerreform. Viel zu diskutieren für die Koalitionsspitzen, denn das Steuerpaket dürfte viele Milliarden kosten. Aber der Kanzler stellt klar:
Meine Erwartung ist, dass wir wirklich einen großen Sprung nach vorn machen in der Modernisierung unseres Landes, dass wir auch das Thema Wettbewerbsfähigkeit prioritär im Blick haben und dass wir alles tun, damit private Haushalte konsumieren können.
Das braucht Geld. Darüber diskutieren die Koalitionsspitzen nun im Kanzleramt. Die SPD hatte gefordert, dass kleine und mittlere Haushalte ab nächstem Jahr rund 500 Euro jährlich mehr im Portemonnaie haben. Das bekäme ein Alleinverdiener mit einem Einkommen bis rund 3.500 Euro im Monat. Für den Staat aber wäre diese Entlastung teuer.
Natürlich muss die sauber gegenfinanziert werden, weil auch die Haushaltssituation des Bundes nicht mehr so ist, dass wir ja aus vollen Kassen schöpfen können. Das ist einfach eine herausfordernde Lage.
Die SPD will Gutverdiener stärker besteuern. Die Union ist skeptisch.
Wir sind überzeugt, dass es nicht sinnvoll ist, eine Entlastung für viele über eine Belastung für wenige. Aber das würde dann eben auch, wenn wir über einen Spitzensteuersatz sprechen, Handwerker, Ingenieure, Facharbeiter treffen, gegenfinanzieren kann. Sondern wir brauchen auch Einsparungen im Haushalt.
Neben der Steuerreform ist die Rente Thema. Hier gibt es bereits ein Reformkonzept. Außerdem Gesundheit und Pflege, wo die Beitragssätze stark zu steigen drohen, und der Arbeitsmarkt. Es geht um flexiblere Arbeitszeitregeln und Bürokratieabbau.
Es gibt nicht den einen großen Big Bang, den wird es heute nicht geben, den wird es morgen nicht geben. Wir sind in einem Prozess.
Die Sitzung könnte lange dauern. Morgen sollen die Ergebnisse vorgestellt werden.
Und nachgefragt dazu bei Markus Preis in Berlin. Der Druck auf die Regierung, der ist ja groß. Wie sind denn die Koalitionäre in die Gespräche gegangen?
Ja, ich würde sagen, erstmal gut vorbereitet, aber es gibt entscheidende Knackpunkte. Das eine ist natürlich die Frage der Steuerreform. Alle wollen entlasten, aber wo kommt das Geld dafür her? Da gibt es eine ganze Reihe Vorschläge, die da auf dem Tisch liegen. Von einer Erhöhung der Reichensteuer über die Frage, ob man Steuervergünstigungen abschafft. Zum Beispiel die Besserstellung von Dienstwagen oder dass man Handwerkerleistungen absetzen kann. Mit all diesen Dingen tut sich die Union eher schwer, damit zu machen. Umgekehrt bei der Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, da hat die SPD an vielen Punkten Bauchschmerzen. Da steht zum Beispiel im Raum, dass man den Kündigungsschutz lockern könnte, dass man vom 8-Stunden-Tag eher auf eine Wochenarbeitszeit geht oder Karenztage wieder einführt. Das heißt, wenn man krank wird, ist man sozusagen erstmal selber ein bisschen gefragt, das zu finanzieren. Da tut sich die SPD schwer und in diesem Spektrum sozusagen werden jetzt Kompromisse gesucht.
Ja, und wie groß sind unter diesen Vorzeichen die Chancen, dass sich die Koalition auf das Reformpaket einigt?
Also bei der Koalition muss man immer vorsichtig sein, aber ich glaube, es ist gut vorbereitet. Viele Dinge sind vorbesprochen. Jetzt sagen alle Parteien, man hat sich auch den morgigen Tag noch freigehalten, um weiter verhandeln zu können. Das ist aber auch immer ein bisschen Teil der Verhandlungstaktik. Wir wissen, es wird eigentlich versucht, morgen früh eine Pressekonferenz mit Ergebnissen zu haben. Und wir wissen, der Bundeskanzler hat auch Interviews für morgen Abend geplant.
Dankeschön, Markus Preis in Berlin. Und ein weiteres Vorhaben der Regierung ist es, die Bundeswehr schneller einsatzbereit zu machen und dafür auch die Reserve zu stärken. Bislang gilt, dass Reservisten nur herangezogen werden können, wenn sie und ihr Arbeitgeber zustimmen. Dieses Prinzip der doppelten Freiwilligkeit soll nun aber abgeschafft werden. Ziel ist es, die Zahl der derzeit etwa 66.000 Reservistinnen und Reservisten zu erhöhen auf 200.000 bis zum Jahr 2035.
Marius Larsson ist 32, Beamter und Hauptgefreiter der Reserve in einer Heimatschutzkompanie in Bayern. Das neue Gesetz soll unter anderem die Vereinbarkeit von Dienst und Beruf erleichtern.
Bei mir sind es, wenn ich es jetzt mal runterbreche, 3, Übungszeiträume, ich sage jetzt einfach mal zweimal eine Woche, also 5 bis 7 Tage und einmal das klassische, die Herbstausbildung an einem Wochenende im Herbst.
Bislang konnten Reservisten nur herangezogen werden, wenn sie selbst und auch ihr Arbeitgeber zustimmen. Das soll sich mit dem neuen Gesetz ändern. Insgesamt will Verteidigungsminister Pistorius die Rolle der Reservisten stärken und sie attraktiver machen.
Unser Ziel ist klar, bis zum Jahr 2035 260.000 aktive Truppe und mindestens 200.000 Reservisten. Und mit dem Reservestärkungsgesetz gehen wir jetzt nach der Strategie zur Reserve den nächsten folgerichtigen Schritt. Eine Reserve, die auf Augenhöhe mit der aktiven Truppe ihren Dienst versehen soll.
Unternehmen sollen künftig finanzielle Anreize für die Freistellung ihrer Mitarbeiter erhalten, sowie mehr Planungssicherheit. Zwar unterstützt die Wirtschaft das Vorhaben der Bundesregierung, hält die Abschaffung der sogenannten doppelten Freiwilligkeit aber für falsch.
Das wäre zumindest der Vorschlag der Wirtschaft an die Bundesregierung, dass Bundeswehr und Unternehmen hier zusammenarbeiten. Verpflichtungen sind immer insofern schlecht, weil man viele Unternehmen dann schon gar nicht mitnimmt.
Nach der Sommerpause soll das Gesetz auch im Bundestag und Bundesrat verabschiedet werden und Anfang 2027 in Kraft treten.
In Deutschland kommt immer mehr klimaneutral erzeugter Strom zum Einsatz. Im ersten Halbjahr betrug der Anteil 58%, also so viel wie noch nie in diesem Zeitraum. Das zeigen Hochrechnungen des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Demnach wurde vor allem deutlich mehr Strom aus Wind- und Sonnenenergie erzeugt. Im gesamten Jahr 2025 hatte der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch 55,8% betragen. Und die Ozeane spielen eine zentrale Rolle für das globale Klima. Steigen die Wassertemperaturen, steigt auch das Risiko für Extremwetterereignisse. Jetzt meldet der EU-Klimadienst Copernicus einen neuen Höchstwert im Monat Juni. Demnach lag die durchschnittliche Oberflächentemperatur der Weltmeere bei knapp 21 Grad. Verantwortlich dafür sei ein Zusammenspiel zwischen der vom Menschen verursachten Erderwärmung und dem natürlichen Klimaphänomen El Niño.
Hier herrschen angenehme Temperaturen für die Meeresbewohner. Das Ostsee-Info-Center in Eckernförde. 14 bis 15 Grad im Aquarium. Draußen in der Ostsee sind es mehr als 20 Grad. Hitzestress für viele Tiere.
Es wird warm, es wird unangenehm, sie fressen weniger, sie bewegen sich weniger und es kann dann eben besonders in Kombination mit Sauerstoffmangel eben auch kritisch werden.
Auch die Weltmeere haben eine Rekordtemperatur erreicht. Im Durchschnitt knapp 21 Grad an der Oberfläche, so das EU-Klimaprogramm Copernicus. So warm wie noch nie zu dieser Jahreszeit. Die Ozeane haben 90% der durch den Klimawandel erzeugten Wärme aufgenommen. Sie sind also wegen der Treibhausgase in der Atmosphäre grundsätzlich viel wärmer geworden. Aktuell trägt außerdem das Klimaphänomen El Niño zu höheren Temperaturen bei. El Niño tritt alle 2 bis 7 Jahre auf und kann schwere Unwetter verursachen, vor allem auf der Südhalbkugel, so wie hier 2024. Die insgesamt steigenden Wassertemperaturen machen Extremwetterereignisse aber weltweit wahrscheinlicher.
Diese hohen Oberflächentemperaturen des Ozeans, auch generell mit dem Klimawandel, die sorgen dafür, dass Hitzewellen auf den Kontinenten auch wahrscheinlicher werden, weil die warme Luft dorthin getragen wird. Und damit wird auch viel Luftfeuchte transportiert. Das heißt, auch sowas wie Starkregen kann dadurch intensiviert werden.
Wegen des Klimawandels rechnen Experten mit immer neuen Rekordtemperaturen in den Weltmeeren.
Die Bundesanwaltschaft hat erstmals Anklage gegen einen mutmaßlichen Drahtzieher der Anschläge auf die Nord Stream Pipelines erhoben. Laut ARD, Süddeutscher Zeitung und Zeit hat sich der Mann in abgehörten Telefonaten selbst belastet. Der Ukrainer war im vergangenen August in Italien festgenommen und später nach Deutschland ausgeliefert worden.
September 2022, Tatort Ostsee. Mehrere Unterwassersprengungen reißen Lecks in die Pipelines Nord Stream 1 und 2, Gasleitungen von Russland nach Deutschland. Die zerstörten Stellen liegen in 70 bis 80 Meter Tiefe. Schnell wird klar, es handelt sich um Sabotage. Seit Ende 2022 verfolgen deutsche Behörden Spuren von möglichen Tätern. Im Jahr 2025 dann ein Ermittlungserfolg. Mit dem Hubschrauber wird der ukrainische Staatsbürger Serhii K. in Karlsruhe eingeflogen und dem Ermittlungsrichter am BGH vorgeführt. Im August war K. in Italien festgenommen worden. Er soll einer der Nord Stream-Täter sein. Nun die Anklage.
Der Mann soll der Chef des Kommandos gewesen sein, das mit einem Segelboot auf die Ostsee gefahren ist. Dort sollen dann Taucher unter seinem Kommando runter zu den Pipelines getaucht sein und die Sprengsätze angebracht haben.
Mit der Andromeda soll die Gruppe von Rostock aus zu ihrer Mission aufgebrochen sein. An Bord hatten die Ermittler Sprengstoffspuren gefunden. Laut Informationen von ARD, Süddeutscher Zeitung und Die Zeit werfen sie K. unter anderem Angriffe auf die zivile Energieinfrastruktur vor. Laut Völkerstrafrecht ein Kriegsverbrechen.
Für mich persönlich steht nach den Recherchen fest, dass das ein Anschlag für die Ukraine war. Aber ob es auch einen staatlichen Auftrag gab oder ein staatliches Wissen, das ist etwas, das muss dann vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg geklärt werden. Wenn es sich klären lässt, wenn dieser Beweis zu erbringen ist, dann hätte das ganz sicher erhebliche diplomatische Konsequenzen.
Verhandelt werden soll vor dem Hanseatischen OLG in Hamburg. Das muss nun prüfen, ob es die Anklage zulässt.
Ob nun Kleidungsstücke, Ladekabel oder Spielzeug, jeden Tag kommen Millionen Lieferungen chinesischer Billiganbieter wie Shein oder Temu in der EU an. Um diese Paketflut einzudämmen, gilt ab heute ein neuer Zoll. Davon betroffen sind Sendungen mit einem Wert von bis zu 150 Euro. Sie waren bislang zollfrei.
Es ist schon die dritte Lieferung heute. Daniel Davisch betreibt in Stuttgart einen Kiosk mit Postfiliale. Pro Woche kommen hier rund 900 Pakete an, die Kunden abholen sollen.
Die meisten kommen von China. Da haben wir, manchmal bekommen wir 3-4 Wegen nur Temu-Pakete.
Pro Tag werden 16 Millionen Pakete mit einem Warenwert bis zu 150 Euro in die EU geliefert. Bisher zollfrei. Jetzt gilt auf diese kleinen Pakete eine Zollpauschale von 3 Euro pro Warengruppe. Heißt, wenn im Paket ein Baumwollshirt ist, 3 Euro Zoll. Gleiches gilt für 2 Baumwollshirts. Eine Bluse aus Seide im selben Paket zählt als neue Warengruppe. Damit fallen weitere 3 Euro an, heißt es von der EU. Die Gebühr sollen die Anbieter bei der Einfuhr bezahlen, könnten die Kosten aber auf Kunden umlegen. Für den Handelsverband ist die Reform ein erster Schritt gegen die Billigkonkurrenz aus China.
Sie ist der einzige Weg, jetzt mal ein erstes Zeichen zu setzen, uns Konsequenz zu zeigen. Und ich setze darauf, dass, wenn sich daran nicht gehalten wird, dann auch eben die Plattformen mal abgeschaltet werden.
Verbraucherschützer fürchten, dass die Händler den Zoll mit Lagern in der EU umgehen. Sie fordern stattdessen, dass ausländische Anbieter für mangelhafte Waren zur Verantwortung gezogen werden können.
Wenn wir Billigprodukte haben und die Plattform an sich dafür haften müsste, hätten wir einen Selbstreinigungsprozess, sodass die Plattform im Endeffekt dann möglicherweise auch schadensersatzpflichtig gegenüber Verbrauchern wäre.
Daniel Davisch sieht kein Ende der Paketflut. Er plant deshalb, seine Filiale noch zu vergrößern.
Diese Entscheidung sorgte für Diskussionen. Seit heute müssen Besucher des Kölner Doms 12 Euro Eintritt zahlen. Begründet wird das mit gestiegenen Kosten für Schutz, Pflege und Betrieb der Kathedrale. Tickets können online oder vor Ort gekauft werden. Menschen, die in der Kirche beten wollen, können sie aber weiter kostenlos besuchen.
Diese Kanadierinnen gehören zu den ersten Touristen, die zur Kasse gebeten werden. Denn ohne Ticket kein Dombesuch mehr. Wir sind die Erste in der Geschichte, die zahlen müssen, aber wir wissen nicht, warum. Generell gibt es zu der Entscheidung eine geteilte Meinung.
Die Touristen sollen hier, sage ich mal, auch frei reingehen können und besichtigen. Also ich finde das nicht in Ordnung.
Du bist ja gerecht dafür, weil wenn das so schön ist, das ist ja auch eine Art Kunst. Du gehst ja auch ins Museum, zahlst auch Geld.
Also 12 Euro regulär, 6 Euro reduziert, Kinder kommen gratis rein. Genauso wie diejenigen, die in den abgetrennten Gebetsbereich oder zum Gottesdienst möchten. Gründe sind Personal, Energie und Instandhaltungskosten. 44.000 Euro jeden Tag.
Die Materialkosten sind gestiegen, Energiepreise sind gestiegen. Das merken wir ja alle in unseren eigenen Wohnungen. Und wer ein kleines Häuschen hat oder eine Reparatur an einem Auto hat, was das alles kostet.
Im internationalen Vergleich ist der Domeintritt eher moderat. Die Sagrada Familia in Barcelona oder die St. Paul's Cathedral in London kosten weit über 20 Euro. Trotzdem stapeln sich beim Dombauverein gerade tausende Aufnahmeanträge. Denn im 20-Euro-Jahresbeitrag ist ein ganzjähriger kostenfreier Domeintritt inklusive. Die Präsidentin sieht den Zulauf mit gemischten Gefühlen.
Es ist ja was anderes, dass ich hier Mitglied werde, um solidarisch mit dem Dom die Erhaltung zu fördern. Oder ob ich Mitglied werde, weil ich mir ein Eintrittsgeld sparen möchte.
Ob wegen des Eintritts weniger Besucher kommen werden, wird sich zeigen.
Ein besonderes Naturschauspiel war heute auf dem Bodensee zu beobachten. Dort bildete sich für etwa eine Viertelstunde ein Tornado über dem Wasser. Schäden gab es aber keine. Und damit jetzt zur Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 2. Juli.
Von Nordwesten überquert uns ein Tiefausläufer. Richtung Südosten sorgt das Biskaya-Hoch für freundliches Wetter. Heute Nacht gibt es in der Osthälfte anfangs noch Schauer und Gewitter, am längsten im Südosten Bayerns. Morgen ziehen von Nordwesten Wolken und gebietsweise Regen auf. In der Südosthälfte bleibt es bis zum Abend meist freundlich. Auch hinter dem Wolkenband zeigt sich wieder die Sonne. Heute Nacht kühlt es ab auf 17 bis örtlich 9 Grad. Morgen 21 Grad an der Nordsee bis 30 Grad am Oberrhein. Am Freitag Richtung Südosten oft sonnig, sonst Sonne und Wolken, im Norden und an den Alpen einzelne Schauer. Am Samstag gibt es vom Süden und Südwesten bis zur Mitte viel Sonnenschein, am Sonntag noch im Süden, sonst oft dichte Wolken, Schauer und vereinzelt Gewitter.
Die Tagesthemen gibt es in der WM-Halbzeitpause heute gegen 22.50 Uhr. Ingo Zamperoni bringt Sie dann auf den neuesten Stand, wie es beim Ringen um Reformen im Kanzleramt steht. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.